Schönen guten Abend. Freut mich, dass wir wieder hier sind. Wir waren ja schon mal vor 2 Jahren hier, genau in diesem Raum. Ich denke mal, ungefähr die Hälfte von denen, die heute hier sind, waren vielleicht auch vor 2 Jahren da. Es sind nicht alle da, die damals da waren. Aber wir hatten ja vor 2 Jahren hier, war unser Thema die Fußball-WM. Und wir hatten hier 2 Gäste aus Brasilien und eine wahnsinnig spannende Diskussion. Und man muss sich jetzt einmal kurz vorstellen, was in diesen 2 Jahren passiert ist. Wir hätten uns vor 2 Jahren nie träumen lassen, keiner von den brasilianischen Gästen, keiner von den hier Anwesenden, dass ein halbes Jahr später Millionen auf der Straße sein werden, um gegen die Fußball-WM nicht gegen die Fußball-WM, aber um viele Aspekte der WM zu protestieren. Ne? Und wir hätten uns sicherlich auch nicht träumen lassen, weder die Brasilianer noch die Deutschen, dass Brasilien 1-7 verlieren wird gegen Deutschland und Deutschland Weltmeister wird. Ne? Okay. Also ich wollte in Belo Horizonte, Minas Gerais, ne? Damit sind gleich auch die Brücken geschlagen zu dem, wo ich jetzt komme. Wir haben ja heute, haben wir ein genauso ernstes Thema wie vor 2 Jahren, denke ich, ne? Ich hoffe, dass die Diskussion genauso spannend werden wie vor 2 Jahren. Und diese kleine Spanne zeigt ja, und zeigt auch, was in diesen 2 Jahren in Brasilien passiert ist. Diese Proteste, die Wahlen. Die Entwicklung ist unglaublich dynamisch. Viel ändert sich in 2 Jahren. Und es ist auch meine Hoffnung, das ist, glaube ich, auch ein interessanter Punkt, dass das Unvorhergesehene immer Teil dessen ist, was geschieht. Ne? Wir haben es nicht träumen lassen vor 2 Jahren, was in diesen 2 Jahren geschieht. Und deshalb hoffe ich auch, dass unsere Diskussion heute, ne, wieder Ansatzpunkte gibt, aber gleichzeitig auch Perspektiven eröffnet, wie wir vielleicht weiterdenken können über den aktuellen Tageshorizont hinaus, wo wir auch morgen früh ja wieder mal zum aktuellen Tageshorizont zurückkehren, zu der ganz konkreten Situation nach den Wahlen und so weiter und so fort. Ne. Wir haben auch ein Wagnis gemacht, hier jetzt eine Diskussion zu führen, die nicht so stark ein typisches Brasilien-Thema ist. Also ein Thema, was in den letzten Jahren, wo ein aktuelles Problem in Brasilien durch Referenten, Referentinnen aus Brasilien vertreten. Das, glaube ich, ist eine Debatte, die sowohl in Deutschland geführt wird, vielleicht auch der Bezug zu Degrowth, vielleicht in Brasilien sogar weniger. Und die Frage ist, wie positionieren sich Akteure, Denker, Denkerinnen aus Brasilien zu dieser Debatte um Wachstum, Degrowth oder was auch immer. Glaube, wir haben dann eine spannende Zeit vor uns und dieses Eröffnungsplenum verspricht sehr viel. Ich möchte als erste Rednerin möchte ich einladen Sonja Fleury. Sonja ist, ich habe so einen langen Zettel hier mit allem, was sie ist, dass ich gar nicht dazu kommen würde, alles vorzulesen, sonst würde ich ihre kostbare Redezeit beschränken. Ne? Sie ist Politologin, Soziologin und Psychologin. Also sie ist einer der großen Spezialisten in der Debatte um Demokratie und Politikas Publicas in Brasilien, mit vor allen Dingen Schwerpunkt Saúde, Gesundheitspolitik. Aber sie legt auch Wert darauf, dass sie eben nicht nur hier als Akademikerin ist und Forscherin an der Fundação Getúlio Vargas, sondern auch als Militante, als jemand, der in den sozialen Bewegungen, in den Artikulationen Brasilien in den letzten Jahren aktiv war und aktiv ist. Ich glaube, deshalb ist es eine ganz besondere Freude, Sonja heute hier zu haben. Ja. Ja, und die zweite Teilnehmerin des Podiums ist mal keine Brasilianerin, sondern eine Deutsche. Das ist nicht so gewöhnlich für uns. Es ist Christina Dietz vom Lateinamerika-Institut in Berlin. Auch ein Institut, mit dem wir ja in Berlin viele Kontakte haben, die aber leider auf dem runden Tisch nicht so oft vertreten sind. Es ist auch schön, dass mal jemand vom LAI, vom berühmten LAI hier ist. Und die uns die Diskussion, glaube ich, auch Sie wird beginnen in der Diskussion, was eröffnen wird über den brasilianischen Kontext hinaus und vielleicht uns einen anderen Blick nochmal auf den brasilianischen Kontext geben wird, indem sie das nochmal in Hinsicht auf andere Länder Lateinamerikas diskutieren wird, die aktuelle Debatte über Extraktivismus, Neo-Extraktivismus. Das ist auch, so habe ich Christina kennengelernt, ihre große Spezialität. Sie ist einer derjenigen in Deutschland, glaube ich, der diese Debatte am meisten vorangetrieben hat. Ne? Und ich glaube auch mit einer Nähe zu sozialen Gruppen und sozialen Bewegungen in Deutschland. Christina, bitte sehr. Und zum Verlauf, wie schon gesagt, Christina wird beginnen. Jeder der beiden Rednerinnen soll etwa einen ersten Input von circa 15 Minuten geben. Ich will danach ein oder zwei Rückfragen stellen und danach hätten wir im zweiten Teil einen Block, in dem das Publikum protestieren kann, eigene Beiträge entwickeln kann oder auch einfach eine Frage stellen kann. Alles ist möglich und wir haben, ich denke, erstmal angepeilt 1,5 Stunden bis 9:30 Uhr. Wenn die Stimmung so gut ist und die Übersetzerinnen durchhalten, dann könnten wir auch es noch irgendwann zwischen 9:30 Uhr und 10:00 Uhr auslaufen lassen. Aber wie gesagt, Der Schluss in der Debatte hier ist ja nicht der Schluss unserer Debatten, sondern das wird ja nur in anderen Orten dann fortgeführt. So, und damit möchte ich, werde ich mich auch hier wieder hinsetzen und zurücknehmen und das Wort an Christina übergeben, die aber jetzt im Augenblick nach Bildern sucht noch oder nach Wörtern. Aber wir sehen sie nicht. Ach so, das ist okay, das ist ja kein Problem.
Genau, also die Bilder sollt ihr noch gar nicht sehen. Ich habe nämlich jetzt irgendwie nur so zur Untermauerung einiger Punkte, die ich ansprechen will, ein paar Bilder und Grafiken mitgebracht. Ich würde gerne wissen, was ich tun muss, damit man sie dann sieht. Ja, dann geht er an. Und dann kann ich mit dem hier auch weiter oder mit dem Computer. Ja, Thomas, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren und ich trage ja eine große Bürde als offenbar seltener Gästin des Lateinamerika-Instituts hier. Da bin ich aber auch noch gar nicht so lange, also von daher fühle ich mich nicht richtig angesprochen. Thomas hat es schon gesagt, ich selbst, vielleicht noch kurz zu meinem Hintergrund, ich selbst arbeite am Rande zu Brasilien. Ich habe in den letzten 4 Jahren in einem Forschungsprojekt mitgearbeitet, wo wir uns beschäftigt haben mit Konflikten um Landnutzung im Zusammenhang mit der Ausweitung von Biokraftstoffen. Und in dem Rahmen hat eine Kollegin von mir, Maria Backhaus, sich beschäftigt mit Landnahmeprozessen im Zuge der Ausweitung von Palmölplantagen in Pará. In dem Rahmen war ich dann auch 2010 das erste Mal in Brasilien. Darüber hinaus arbeite ich aber stärker zur Andenregion und beschäftige mich eben auch in dem Zusammenhang in den letzten 2-3 Jahren stärker mit der Frage von Wachstum und Entwicklung aus einer sozial-ökologischen Perspektive und stelle die Frage, zu welchen gesellschaftlichen neuen Konfliktdynamiken eigentlich ein Wachstumsmodell führt, das zumindest in den letzten 10 Jahren wieder verstärkt auf die Ausbeutung, Aneignung und den Export von natürlichen Ressourcen setzt. Das heißt, bevor wir uns mit der Frage nach Postwachstum beschäftigen, habe ich vor, in den nächsten 15 Minuten mich erstmal zu beschäftigen mit der Frage nach den Bedingungen von Wachstum, also von wirtschaftlichem Wachstum in Lateinamerika generell und werde da immer wieder auf verschiedene Beispiele auch eingehen. Gleichzeitig versuche ich auch ein bisschen die Brasilien als Akteur innerhalb dieser Prozesse und Entwicklung mit zu thematisieren und auch auf brasilianische Entwicklung in dem Bereich einzugehen. Also, wenn man sich mit Postwachstumsfragen in Lateinamerika beschäftigen möchte, dann kann man zunächst einmal konstatieren, das hat Uta schon gesagt und auch Thomas, dass es eine solche Debatte, die hier unter Degrowth oder Postwachstum zum Teil geführt wird, als solche nicht zu finden gibt in Lateinamerika oder Brasilien generell. Das heißt nicht, dass nicht auch soziale Bewegungen, Linksintellektuelle und unterschiedliche Akteurinnen auf ähnliche Thematiken hinweisen, wie jene, die hier unter Postwachstum geführt werden oder den Ausgang darin haben, nämlich eine Kritik an einem wachstumsorientierten Entwicklungsmodell, das sehr viel weniger eingeht oder Rücksicht nimmt auf Endlichkeit von Rohstoffen, aber auch die zunehmende Bedeutung von oder die Zunahme und Nichtabnahme sozialer Ungleichheiten und sozialer Verwerfungen trotz anhaltender Wachstumsprozesse. Lateinamerika, wenn man sich das die letzten 10 Jahre betrachtet, dann könnte man sagen, Lateinamerika war eine Wachstumsboomregion. Dazu hat auch im Wesentlichen Brasilien beigetragen, da erzähle ich Ihnen und euch vermutlich nichts Neues. Wenn man sich die Nullerdekade der 2000er Jahre anschaut, dann hat Lateinamerika im Durchschnitt ein Jahreswachstum, ein wirtschaftliches Wachstum hingelegt von im Schnitt von 5%. Zum Teil war das in Brasilien sogar in manchen Jahren noch über 7%. Und das ist im Vergleich zu Europa und anderen Regionen bemerkenswert und auch bemerkenswert in Bezug auf die davorliegenden 2-3 Dekaden in Lateinamerika. In den letzten Jahren sind die Wachstumsraten im Schnitt zurückgegangen, auch krisenbedingt. Dennoch gibt es Prognosen von CEPAL und anderen internationalen Organisationen, die davon ausgehen, dass auch in der zweiten Dekade der 2000er Jahre von einem durchschnittlichen Wachstum von um die 3% gerechnet wird oder ausgegangen wird. Der Economist hat 2010 eine Sondernummer rausgegeben zu Lateinamerika und hat schon von der lateinamerikanischen Dekade des Wirtschaftswachstums gesprochen. Vermutlich würden Sie das heute ein bisschen revidieren, aber nichtsdestotrotz mit durchschnittlichen prognostizierten 3% liegt Lateinamerika immer noch weit über dem Weltdurchschnitt, was wirtschaftliches Wachstum angeht. Auffallend ist dabei, dass ein wesentlicher Anteil an diesem Wirtschaftswachstum einhergeht mit einem Wandel der Produktionsstrukturen. Auch in Brasilien, aber stärker in Ländern der Andenregion zum Beispiel. Das heißt, der Anteil der Primärgüter am wirtschaftlichen Wachstum, aber auch am Bruttoinlandsprodukt, ist in fast allen Ländern rasant im Vergleich zu vorher gestiegen. Jetzt muss ich mal hier diese... jetzt sitze ich direkt davor, ne? So, hier kann man so ein bisschen sehen, wie sich sozusagen der Anteil am Wachstum der Exportgüter in den Nullerjahren im Vergleich zu den 90er Jahren entwickelt hat. Orange, das ist die Farbe, der bezieht sich auf Primärgüter, und blau, das sind die Manufakturgüter, also die Industriegüter. Und da sieht man zum Beispiel, dass im Schnitt in Brasilien Primärgüter an den Exporten fast 20% ausgemacht hat. Also auch Brasilien hat hier einen starken, im Vergleich zu vorher, man sieht, 90er Jahre 3,8% starken Zuwachs hingelegt in dem Bereich. Problematisch daran ist aus einer rein makroökonomischen Perspektive einerseits ein massiver Anstieg der Außenabhängigkeit der lateinamerikanischen Ökonomien, sprich der Abhängigkeit vom Weltmarkt. Und gleichzeitig, darauf weisen verschiedene lateinamerikanische Intellektuelle und Autorinnen hin, eine Gefahr einer frühzeitigen Deindustrialisierung, wiederum insbesondere hier in Bezug, ganz stark mit Bezug auf Brasilien. Wenn man das regional betrachtet, muss man schon sagen, dass es da massive Unterschiede gibt. Also sagen wir zum Beispiel in der Andenregion einen Anteil von Primärgütern an allen gesamten Exporten in Teilen über 90%. Also in Venezuela ist es sozusagen der gesamte Deviseneinnahmen, die zu verzeichnen sind, kommt aus dem Ölexport. In den Andenregionen, in Bolivien, Ecuador, hat sich der Anteil der Primärgüter an den Exportgütern von 60% in den 90er Jahren auf über 90% in den Nullerjahren entwickelt. Aber Auch Brasilien ist dabei relevant. In 2014, das, was bisher sozusagen gemessen wird, neben sozusagen Primärgüter, über 50% aller Exportwaren Brasiliens ein, obgleich Brasilien im Vergleich zu anderen Ländern eine sehr viel stärkere, diversifizierte wirtschaftliche Struktur hat. Nicht nur die Exportwaren, da kommen manchmal kritische Stimmen, die sagen, ja, aber das, der Anteil der Exportgüter, der ist deshalb so hoch, weil die Rohstoffpreise so hoch sind. Es ist nicht nur ein preisbedingter Anstieg von Primärgütern, die in den Export einen höheren Anteil eingenommen haben, sondern das ist auch in den Volumina nachzuvollziehen. Also sozusagen, wenn ich mir angucke, wie sich die Eisenerzproduktion in Brasilien oder die Bauxitproduktion oder Extraktion und einen Export entwickelt hat, dann kann man auch feststellen, dass sich hier voluminös eine ganze Menge getan hat. Und ein letzter Indikator, der hinweist auf eine sogenannte Reprimarisierung der Ökonomien in Lateinamerika, ist die Tatsache, dass der Primärgütersektor einen massiven Anteil am Bruttoinlandsprodukt, aber auch an den Staatshaushalten eingenommen hat, also die Einnahmen aus diesem Primärgütersektor. Wieder herausstechen tut hier Venezuela mit einem Anteil von über 30% am Staatshaushalt aus dem Ölgeschäft. In anderen Ländern sind es in Bolivien, Ecuador um die zwischen 15% und 19%. Aber selbst in Brasilien nimmt der Primärgütersektor im Moment am BIP von 7-8% ein. Das ist viel, viel mehr als noch in den Jahren zuvor. Das sozusagen mal ganz grob als sozusagen die Faktoren, Bedingungen, Bereiche, aus denen sozusagen dieser Wachstumsboom hervorgegangen ist. Was hat das jetzt für gesellschaftliche Bedeutung oder welche gesellschaftlichen Konflikte ergeben sich daraus? Ich habe hier mal eine Karte, ich weiß nicht, wie gut sieht man das? Ja, relativ gut. Es gibt sozusagen einen neuen sogenannten Environmental Justice Atlas seit kurzem, der interaktiv mit sozialen Bewegungen vor Ort Konfliktmapping betreibt und das versucht, so aktuell wie möglich zu gestalten. Es ist ein Screenshot von vor 2 Wochen und da sieht man diese ganzen vielen Punkte in der lateinamerikanischen Region, zählen über 400 Konfliktdynamiken, gesellschaftliche Konflikte, die in irgendeiner Art zu tun haben mit der Ausbeutung und der Aneignung von Natur, von Umwelt, von natürlichen Ressourcen. Insbesondere sind Konflikte im Zusammenhang mit der Ausweitung von Bergbau stark angestiegen. Hier ist eine weitere Karte, aus der hervorgeht, dass Bergbaukonflikte, es gibt so einen Konflikt, Bergbaukonflikt Observatorio in Peru oder in Chile sitzen die, glaube ich, und die zählen sozusagen regelmäßig die Entwicklung in diesem Bereich. Und für Brasilien wird angegeben, dass sie aktuell bis zu 20 Konflikte beobachten können, die zu tun haben mit der Ausweitung von Bergbauaktivitäten. In diesen Konflikten geht es nicht nur um die Frage von, wer hat Zugang zu Land, Ressourcen, wer entscheidet über wie Ressourcen genutzt wird, sondern es geht vielmehr um das, was vielleicht Sonja noch stärker machen wird. Es geht um Diskussionen und Debatten und Vorstellungen von Entwicklung. Es geht um Fragen von kulturellen Identitäten und von sozusagen Demokratieprozessen hinsichtlich der Frage, wer entscheidet eigentlich darüber, wie und von wem Rohstoffe angeeignet werden. Es geht aber auch darum, dass Leute sich wehren gegen eine zunehmende Vertreibung in ländlichen Gebieten vor dem Hintergrund der Ausweitung ganz spezifischer agrarindustrieller Produktionsweisen und Bergbauindustrie. Es geht aber auch noch um mehr. Es geht nicht nur sozusagen um Naturgüter oder Gemeinschaftsgüter als solchen, sondern es geht auch um eine massive Ausweitung von Infrastrukturprojekten. Ich erzähle euch nichts Neues, wenn man sozusagen den emblematischen Fall in Brasilien sich anguckt mit Belo Monte. Und es ist aber nicht nur Belo Monte. Es ist eine massive Welle von Infrastrukturprojekten, die in der gesamten Region in den letzten 10 Jahren angekommen angestoßen worden sind, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, um die wirtschaftlichen Wachstumsraten hochzuhalten und die Ausbeutung von Rohstoffen und deren Export, die ja oft geografisch so gelegen sind, dass sie erstmal abtransportiert werden müssen zu Häfen, zu anderen infrastrukturellen Hotspots, sodass sich hier sozusagen eine neue Dynamik entstanden ist, die auch wiederum zu gesellschaftlichen Auseinandersetzungen beitragen. Wie erklärt sich eigentlich ein Wachstumsboom in Lateinamerika, der nicht ausschließlich, aber wesentlich auf einer Neuaneignung, es ist ja nichts Neues, Lateinamerika war ja sozusagen schon immer eigentlich der Rohstofflieferant für den Weltmarkt, aber wie kommt es eigentlich dazu, dass gerade jetzt hier eine neue, hier nochmal ein paar Bilder zu den aktuellen Transformationsprozessen in insbesondere ländlichen Räumen der Region, Bergbau auf der einen Seite und die Umwandlung von Landflächen in agrarindustrielle Monokulturen. Wie erklärt sich diese Entwicklung? Dazu gibt es mehrere Anknüpfungspunkte. Einerseits können wir sagen, dass wir auf der internationalen Ebene beobachten können, dass wir hohe Rohstoffpreise haben, also den Commodities-Booms, wie man so nennen möchte, der im Wesentlichen das Modell einer naturbasierten Wachstumsentwicklung erst lukrativ erscheinen lässt. Besonders hochgegangen sind die Rohstoffpreise in den sogenannten Krisenjahren, danach auch noch mal kurz abgefallen, aber mittlerweile haben sie sich auf so einem relativ hohen Niveau eingependelt weltweit. Ein zweiter Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, ist, ein Kollege hat es mal Staubsaugereffekt genannt, also sozusagen das Wirtschaftswachstum Chinas hat eine zentrale Relevanz für Lateinamerika, weil der Großteil der Rohstoffe, die derzeit ausgeführt werden aus Lateinamerika und insbesondere auch aus Brasilien, ihren Weg nicht primär nach Europa finden, sondern insbesondere nach Asien und hier insbesondere nach China. Und schließlich ein neuer Konsens, der damit zusammenhängt, was ich gerade schon beschrieben habe, den Maristela Swampa aus Argentinien mal genannt hat, den Consensus of Commodities, in der sozusagen einen neuen Kompromiss zwischen unterschiedlichen Fraktionen, Kapitalfraktionen, aber auch unterschiedlichen Akteuren repräsentiert, in dem deutlich wird, dass nachdem der Washington-Konsensus in Lateinamerika durch die Kritik des Neoliberalismus massiv in die Krise geraten ist, dass sich hier eine neue Art Konsens herausbildet, den sie nennt den Consensus of Commodities, der insbesondere damit zusammenhängt, dass wir beobachten können, dass durch die hohen Rohstoffpreise, der große globale Rohstoffboom und trotz oder entgegen der Tatsache, dass ökologische Probleme zunehmend ins Bewusstsein auch politischer Entscheidungsträger geraten sind, auch in Brasilien, trotz allem setzt sich sozusagen die weitere Ausbeutung von Rohstoffen durch als ein zentrales Element von Wachstumsentwicklung. Dazu beitragen tun auch sozusagen neue Anlagefelder fürs Kapital und die Suche davon. Also die Krise in Europa hat auch dazu beigetragen, dass ein Großteil des frei werdenden Finanzkapitals sich neue Anlagefelder gesucht hat und das gefunden hat in zum Beispiel Naturressourcen in Lateinamerika. Ein anderes Element ist, dass auch sogenannte alternative Konzepte des Wachstums, wie zum Beispiel grüne Wachstumsmodelle, nicht ganz ohne Rohstoffe auskommen. Ein gutes Beispiel ist hier das Element Lithium, das zentral gebraucht wird, um Elektromobilität in Europa auszubauen. Oder wie schon vorhin erwähnt, Zuckerrohr und andere sogenannte Flexcrops, die flexibel eingesetzt werden können in der Nahrungsmittel-, aber auch in der Energieproduktion, etwa im Bereich Biokraftstoffe. Ein weiterer Aspekt jenseits der internationalen Ebene ist ein sogenannter neuer Regionalismus, wo ganz stark Brasilien eine zentrale Rolle spielt in Lateinamerika. IRSA ist euch allen Begriff. Und hier kommt es eben zu diesen neuen Entwicklungen, die ich eben beschrieben habe, die ganz stark nicht nur auf neuen Konstellationen oder Partnerschaften zwischen unterschiedlichen Akteuren und Ländern in der Region basieren, Partnerschaften, die bislang vielleicht gar nicht so denkbar waren, die deshalb auch vorangetrieben werden, weil Lateinamerika auch so eine neue Souveränität entwickelt hat gegenüber dem großen sozusagen Hegemonen USA und aber auch in der Weltwirtschaft eine ganz andere Rolle spielt heutzutage. Und diese Absicherung dieser Position, insbesondere für Brasilien, ist relevant, um sozusagen neue regionale Bündnisse und Partnerschaften voranzubringen. Unter anderem eben auch über massive Infrastrukturprojekte, um nicht zuletzt den großen Energiehunger, der damit verbunden ist, zu stillen. All das führt dazu oder hat dazu beigetragen, dass sich auf nationaler Ebene, also in unterschiedlichen Kontexten, ein neues Entwicklungsmodell herausgebildet hat, das von einigen Kolleginnen und geschätzten Autorinnen in Lateinamerika, aber auch mittlerweile hier formuliert wird und in kritischer Absicht als Extraktivismus oder Neo-Extraktivismus beschrieben wird. Was ist damit gemeint? Maristela Svampa hat es mal formuliert als ein Akkumulationsmodell, das auf einer übermäßigen Ausbeutung immer knapper werdender natürlicher Ressourcen beruht, sowie auf der Ausdehnung dieses Prozesses auf Territorien, die bislang als sogenannt unproduktiv galten. Dabei zeigen sich wiederum Unterschiede, insbesondere zwischen eher sogenannten progressiven Regierungen der Region und weniger progressiven, eher konservativen Regierungen, wie zum Beispiel Kolumbien. Aber entscheidend ist, dass es Unterschiede gibt in der Rolle des Staates und der Beteiligung oder der staatsinterventionistischen Ansätze in dem Bereich. Wichtig ist zu bedenken, dass dieses Modell massiv auf der Annahme beruht, Entwicklung ist gleich Wachstum plus Verteilung. Ich habe das bewusst Verteilung und nicht Umverteilung genannt, weil das, was man beobachten kann, dass es den insbesondere linken oder Mitte-Links-Regierungen gelungen ist, über die Mehreinnahmen aus den Überschüssen aus der Rohstoffaneignung auch tatsächlich gesellschaftliche Problemfelder massiv anzugehen. Beeindruckenderweise konnten sozusagen Armutszahlen und irgendwie insbesondere extreme Armutsbereiche massiv reduziert werden durch ganz spezifische Sozialprogramme, die eingesetzt worden sind, massiv, um auch dieses Entwicklungsmodell oder Wachstumsmodell politisch zu legitimieren. Und das scheint ganz gut zu gelingen auf den ersten Blick. Wenn man sich sozusagen die Wahlergebnisse, jetzt mal abgesehen von Brasilien, was ja durchaus knapp war, wenn man sich die Wahlergebnisse in zum Beispiel Ecuador anschaut oder in Bolivien, dann spricht es für sich. Ja, es gibt sozusagen eine große Mehrheit der Bevölkerung, die diesen Weg offenbar politisch absichert mit einem ganz bestimmten Wahlverhalten. Ich komme langsam zum Schluss, genau. Entscheidend ist aber, dass wir hier auch eine bestimmte Paradoxie erkennen können. Denn während einerseits es zwar gelingt, extremes Elend effektiv zu lindern, und das darf nicht sozusagen unterschätzt werden, die Effekte dieser Politik, gelingt es auf der anderen Seite nicht und ist vielleicht auch gar nicht gewollt, tatsächlich strukturelle Veränderungen voranzubringen. Dieses Modell basiert ganz massiv auf neuen Kompromissen, auf die auch Sonja in ihrem Papier eingegangen ist, nämlich zwischen zum Beispiel linken Regierung und konservativen Agrarindustrieverbänden. Gutes Beispiel ist hier Brasilien. Oder auch in anderen Regionen ist es so, dass sozusagen die ehemaligen konservativen Eliten wenig abgeben mussten bislang von ihren Pfründen, obgleich es ja insbesondere in Südamerika in den Ende der 90er Jahre, 2000er Jahre zu einem Linksruck gekommen ist. Eine weitere Paradoxie, die sich zeigt, ist, dass obgleich in vielen der von mir schon genannten Ländern es andere Entwicklungsvorstellungen bis hin in die Verfassungen geschafft haben, wie zum Beispiel das Modell des Buen Vivirs, sozusagen es durchaus ein politisches Interesse und Bewusstsein für eine Transformation von Entwicklungsprozessen, sogar eine Suche nach Alternativen zur Entwicklung gibt und gegeben hat, kommt es dazu, dass sozusagen dieses Modell unheimlich viel Unterstützung und irgendwie erfährt. Das heißt sozusagen, aus diesem Modell auszusteigen, ist unheimlich schwierig. Im Gegenteil, es kommt eher zu neuen nationalistischen Ausprägungen oder Vorstellungen von Entwicklung, die dann in solche Bilder, wie ich sie hier ausgewählt habe, nochmal zum Ausdruck kommen. Das heißt, hieraus eine Postwachstumsstrategie zu entwickeln, vor dem Hintergrund, dass massive Teile der eher ärmeren Bevölkerungsschichten dieses Modell selbstverständlich oder verständlicherweise unterstützen, weil es eine effektive Linderung von Armut und Elend gegeben hat, ist enorm schwierig. Das heißt, das ist sozusagen nichts, das bedeutet oder würde voraussetzen, dass sich strukturell das gesamte Modell umgestaltet werden müsste. Und dagegen gibt es eben jetzt nicht nur die uns altbekannten Kräfte, die dagegen auch sozusagen natürlich sich zur Wehr setzen. Postwachstum oder Postextraktivismus ist ohne Auseinandersetzung und ohne das Abgeben von Pfründen alter Eliten oder derjenigen, die daran profitieren, nicht zu haben. Aber es ist eben auch schwierig sozusagen gegenüber Bevölkerungsschichten, die davon profitiert haben in den letzten Jahren, dagegen sozusagen gut zu argumentieren. Was nicht heißt, dass es nicht auf der anderen Seite zu neuen gesellschaftlichen und ökologischen Verwerfungen kommt. Massiver Art auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz vor diesem Hintergrund diskutieren wir, und damit ende ich, diskutieren wir Perspektiven von Postwachstum in Lateinamerika. Und das ist keineswegs einfach, aber vielleicht auch nicht ganz unmöglich. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Christina, für diesen Beitrag, der, glaube ich, die Debatte ein bisschen in unseren lateinamerikanischen Kontinent gestellt hat. Und jetzt sind wir gespannt, wie Sonja den spezifischen Blick auf Brasilien liegt in diesem Umfeld der Debatte um Wachstum und Entwicklung. Bitte, Sonja.
Obrigado. Boa noite. Eu quero agradecer o convite que me foi feito, em especial. Não vou agradecer a todos, porque gastaria os meus 15 minutos falando de todas as instituições envolvidas. Agradeço, na figura da Júlia, a todas as pessoas que se mobilizaram para eu estar aqui. E queria dizer, concordando com a Cristina, que essa ideia do pós-desenvolvimento praticamente inexiste, né, como uma bandeira política no Brasil. Nós somos todos desenvolvimentistas, né? No sentido tradicional da modernidade brasileira, desde os anos 30. Né? O Brasil é um país em busca da modernidade. Entendido isso como o crescimento através da industrialização, como maneira de perseguir emprego, né? E direitos sociais, benefícios, um Estado forte dirigindo a economia através de políticas públicas de investimento, crédito, preços, demanda, controle, regulação, e a soberania e liderança em questões internacionais. Então, este modelo da modernidade ele tem sido presente independente do regime político ou da tendência mais à esquerda, mais à direita. Ou seja, nós tivemos, diferentemente de vários países da América Latina, a ditadura desenvolvimentista. Então, enquanto a Argentina fazia o que se chamou lá a volta à vaca, a reprimarização, no Brasil não houve isso. Os militares completaram o ciclo de substituição de importações, com o Geisel no final da história. E seguimos com governos também com opções diferentes de desenvolvimento, mas sempre a ideia muito forte desenvolvimentista. Isso, por exemplo, fica muito claro na campanha política, onde se discutiu a questão do projeto do país, ou seja, um projeto mais alinhado com o neoliberalismo, um projeto alinhado também com com a subordinação à política americana, em termos internacionais e em termos dos seus interesses também dentro do país, e um projeto que isso se resumia, do ponto de vista da macroeconomia, numa estabilização monetária e um ajuste fiscal mais forte, diminuindo o déficit público, para retomada do crescimento. Então, esse projeto foi derrotado, mas apareceu com muita força também eleitoral. E um projeto que ficou caracterizado como lulismo, que era a ideia de desenvolvimento com inclusão social, sem discutir se distribuição ou redistribuição, mas a ideia da inclusão. Inclusão via direitos, inclusão via mercado, mais predominantemente via mercado. Infelizmente, a candidatura da Marina, que esperava-se colocasse a questão da sustentabilidade como um grande parâmetro para discutir o desenvolvimento, não resultou em deixar um legado nesse sentido. Ela acabou se mostrando com várias incompatibilidades entre a política econômica e as outras políticas propostas, e não ficou como legado... Como legado dessa candidatura, uma retomada mais forte desse eixo de sustentabilidade. Sustentabilidade não só restrita à questão ambiental, como normalmente ela é colocada, mas discutindo em que medida este modelo econômico de reprimarização, exportação de commodities, ele é sustentável, e também em que medida a inclusão via mercado e distribuição de Bolsa Família e outras formas de transferências que o governo tem feito, é também sustentável como forma de desenvolvimento. Infelizmente, isso não ficou, e as candidaturas mostraram claramente que não, a questão não se coloca. Ficou os dois projetos de desenvolvimento, um projeto mais condicionado à estabilização fiscal e monetária e um projeto mais condicionado a uma inclusão social, um crescimento e inclusão social. Que é esse projeto que foi o projeto vencedor, o projeto desde o governo Lula? É uma ideia de crescimento com inclusão baseado nas seguintes questões, quer dizer, um investimento público extremamente forte, conduzindo, voltando ao neodesenvolvimentismo, que se fala muito no país, mas sempre baseado no mesmo... tripé que se falava desde a época do Getúlio, que é a ideia do Estado como condutor, o Estado como financiador através dos bancos do financiamento público, a empresa estatal como sendo muito importante nesse contexto, a industrialização, que agora isso sim muda do governo do desenvolvimento anterior para esse desenvolvimentismo. O que é que muda do governo do Getúlio para os governos mais recentes? Não é o fato da empresa estatal, porque ela está aí, a Petrobras é fundamental, assim como as empresas de energias, não é o fato do financiamento público, porque o financiamento ainda continua sendo basicamente público, é a ideia da inclusão social via não só o mercado formal de trabalho, como era anteriormente, na década de 30, 40, 50, mas agora através também de setores não formalizados, que são formalizados progressivamente, mas que não dependem disso para ser incluídos, através das transferências. E uma expansão muito grande do crédito, não só do investimento através do BNDES para as indústrias e as empresas, mas também do crédito popular via Caixa Econômica e outros, o Banco do Brasil. Também uma diferença, a ideia de manutenção do salário mínimo com um valor acima da inflação, então garantindo tanto o emprego quanto o poder aquisitivo através do salário mínimo. Essas são inovações dessas últimas duas décadas, no modelo de desenvolvimento, que é ao contrário do desenvolvimentismo dos anos 30 e 40, no qual a manutenção regulada pelo Estado de um salário mínimo baixo foi condição para acumulação. E agora não. A condição para acumulação está sendo construir um mercado interno através do acesso a crédito, a distribuição, a salário e a emprego. Então, apesar de toda uma economia que não está crescendo no Brasil, e que a inflação também aumentou acima, um pouco acima da meta, os índices de emprego no Brasil são invejáveis comparados à Europa, então inveja nos europeus, e também com relação à manutenção do salário. Então, esse constituiu-se um modelo diferenciado de desenvolvimento, mas que não levou, diferentemente dos anos 30, também a uma forte industrialização. Ele foi um modelo de que se fala hoje de desindustrialização, no sentido de que a produção hoje depende cada vez mais do setor de serviços, a crescimento de emprego e tudo isso, de serviços, que nos países desenvolvidos também é assim, mas também dos produtos primários com pouco valor agregado. Isso é que eu acho que tanto a nossa indústria, o que é hoje ainda industrial, quanto o que é exportado, não incorporam valor através de desenvolvimento de tecnologia e na produção, incorporação tecnológica na produção para agregar valor a isso que está sendo exportado. Então, é uma volta, realmente, uma primarização da economia, porque se está mandando o ferro para comprar o aço. E isso nós uma coisa que não conseguiu ser resolvida. Isso tem provocado, então, uma redução da absorção da tecnologia, tem dados sobre isso, eu tenho 90 e tantos gráficos, que eu não vou passar nenhum, mas estão disponíveis, eu posso deixar aí para quem quiser ter acesso a todos eles, sobre economia, social e outras áreas. Então, isso gerou uma base importante para o governo, no sentido da redistribuição, que não é uma redistribuição que afeta os setores que ganham mais, mas uma redistribuição, pelo menos, dentro das camadas das classes médias, no qual você vê a classe média mais alta decaindo um pouco, a classe média, o que ela apropria da riqueza, a classe média intermediária se perdendo e as classes médias mais baixas subindo. Isso tem movido um processo de reestratificação da sociedade brasileira com consequências sociais bastante grandes que ficaram evidentes na polarização e na violência das campanhas eleitorais em relação a fragmentações que estavam muito nas placas tectônicas e que se moveram em relação a sulistas contra nordestinos, classe média mais bem contra as classes médias emergentes. Essas polarizações apareceram muito fortemente porque algo se moveu durante esse período e isso tem provocado problemas. Bom, eu acho que uma outra questão importante é que esse modelo teve esses êxitos e tem várias dificuldades. A questão já foi anunciada em relação à matriz energética, que a nossa matriz energética ainda é extremamente limpa, em relação a comparado aos outros BRICS, os outros países do BRICS. O Brasil é o menos poluente nesse sentido, mas há problemas sérios de poluição, há problemas sérios de desmatamento, um modelo que não é só extrativista, mas é agro, voltou ao agronegócio, que é devastador, desmatamento, provocando conflitos, e além da questão do extrativismo. Então, há problemas de infraestrutura e há problemas energéticos que estão por ser resolvidos dentro sempre da perspectiva de que é preciso crescer. Crescer incluindo e não como nos militares, que era crescer primeiro para distribuir depois. Mas a ideia do crescimento muito forte na questão brasileira. Acho que uma coisa importante de entender também na posição do Brasil, que foi, de certa forma, já enunciada, é a posição do Brasil no contexto regional e no contexto sul-sul. Acho que o Brasil assumiu uma posição estratégica diferenciada, em relação aos BRICS, e também em relação à América Latina. Ou seja, todos os conflitos políticos pelos quais os países da América Latina passaram, inclusive com governos eleitos democraticamente sendo destituídos por orientação externa e interna, seja em Honduras, Paraguai, enfim, uma série de problemas regionais que o Brasil mediou com grande êxito para evitar intervenções mais violentas e mais drásticas. Então, há uma posição de construção de uma hegemonia política importante que tem preservado a democracia em vários países da América Latina. O Brasil tem tido uma posição muito importante nessa área. Claro que também envolve interesses de infraestrutura, de empresas brasileiras que estão construindo recursos estratégicos de infraestrutura, tudo isso. Mas, do ponto de vista da construção da democracia na região, ele tem tido um papel fundamental. Acho que o outro é com relação aos BRICS. O Brasil tem tido uma liderança muito grande de tentar construir uma relação sul-sul, também com a cooperação na África e com a construção com os países, as economias mais fortes e emergentes. São economias muito diversificadas, mas que começam a aparecer, de alguma forma, com alguma capacidade de unificação de estratégias econômicas e políticas que lhe dariam mais autonomia. Acho que, não por acaso, todo o investimento contra o governo do PT nessas eleições tem aparecido muito forte depois de que os BRICS criaram um fundo autônomo e que possa fazer frente a crises econômicas e que os países não dependam tanto de recursos da banca internacional. Ou seja, isso afrontou demasiadamente, eu acho que tanto o uso dos fundos públicos internamente ao Brasil, BNDES. O BNDES, hoje, é um banco que é maior do que somados juntos o Banco Mundial, os recursos do Banco Mundial e do BID, do Banco para a América Latina. Então, é um banco que que é uma potência. Somado a isso, todo o investimento que ele tem feito, os bancos do Brasil e o banco e a Caixa Econômica, houve um uso de recursos que tentou diminuir os juros, porque já que os bancos no Brasil hoje ganham dinheiro com os fundos, com a aplicação na dívida e não em empréstimos. E o uso dos recursos públicos, tanto internamente quanto agora, com a perspectiva de criar isso para os BRICS, eu acho que gerou uma ameaça para o capitalismo financeiro bastante forte. E houve essa coisa. Bom, a inclusão que se fez neste modelo, ela dependeu muito de transferências condicionadas, que nós todos sabemos, mas fundamentalmente do aumento do salário mínimo e do emprego. Embora a propaganda oficial e tudo isso dê muita importância ao Bolsa Família, o gasto com o Bolsa Família é mínimo, e o impacto medido sobre a redução da pobreza, ela é fundamentalmente do salário, do valor do salário mínimo e do emprego. E isso é o IPEA, todo mundo já estudou isso. Mas o governo fez muitos investimentos nas formas de inclusão. Por exemplo, incluindo pessoas pobres nas universidades. Eu acho que o Bolsa Família ele tem um papel muito grande de chegar a pessoas miseráveis, em geral, mulheres negras, o que muda muito o perfil da distribuição no país. O salário mínimo já não chegaria às mulheres negras. Então, ele tem um impacto mais social nesse sentido do que econômico, efetivamente. Mas há um investimento também através de políticas por exemplo, financiamento para universidades privadas, né, para pessoas pobres que estudam na universidade privada, que é o FIES. Também a inclusão na universidade privada através de subsídios públicos, que é o ProUni. Isso está colocando 100 mil pessoas que não teriam acesso, e que, em geral, são pessoas mais pobres, mais negras e tudo mais, na universidade. Nós vamos ter uma camada média completamente diferente daqui a 10 anos, de profissionais e tudo isso. E isso assusta. Para vocês terem uma ideia, nos últimos... foi demitido um professor da Universidade do Espírito Santo recentemente, um professor dando aula, dizendo que era contra essas bolsas, que as pessoas desqualificavam a universidade, embora todas as pesquisas mostrem que não é isso, né? E que, se ele tivesse que escolher entre um advogado ou um médico branco ou negro, ele escolheria o branco. Isso dando aula em sala, as pessoas gravaram, e ele foi demitido da universidade. Então, há um clima de animosidade muito grande contra a possibilidade de mudar a estratificação na sociedade brasileira, né? E isso afronta as elites que sempre fizeram do espaço da universidade o seu espaço privilegiado. Mas esse tipo de forma de inclusão, pelo crédito, né? Pela crédito, por exemplo, para habitação. Nós não tínhamos habitação popular há décadas, 40 anos, pelo menos, que nós não tivemos programa sério de habitação popular, como estamos tendo no Minha Casa Minha Vida. Então, há um investimento grande nesse sentido, e isso tudo gerando, supostamente, crescimento, emprego, e ao mesmo tempo, que a melhoria de condições de vida. Mas o governo abriu mão, né, do que tinha sido proposto como sendo o cerne da construção de um estado de bem-estar no Brasil, que seriam os sistemas universais de saúde e de educação. Houve uma redução da participação da União no financiamento da saúde e da educação em geral. Então, o SUS sofre muito com isso, a educação básica e a educação secundária, e houve um comprometimento cada vez maior dos municípios, né, dos recursos municipais, para cobrir essa diminuição da participação relativa do governo federal. Então, há um problema complicado envolvido nas questões dos sistemas universais de saúde, de educação e também no sistema de segurança, que está ligado à questão federativa no Brasil. Como é que as competências concorrentes, né, elas vão ser organizadas em sistemas que não possam ter uma sinergia entre os vários níveis de governo e não abrir mão o governo federal e dizer isso é competência de tal órgão ou de tal órgão. Essa é uma grande discussão no Brasil que tem a ver, inclusive, com a questão fiscal, né, com a reforma fiscal, como é que você distribui os recursos. Então, esse imbróglio federativo não resolvido desde a Constituição de 88. Esse modelo que foi criado, né, chamado Seguridade Social, que envolvia a construção de uma ordem social pela primeira vez no Brasil, separada da ordem econômica, a Constituição de 88, ela cria um capítulo da ordem social que não depende da ordem econômica. Ao contrário, ele subordina a ordem econômica ao primado do direito social, inclusive à função social da propriedade, da terra e tudo mais. Então, essa foi a grande conquista democrática. Difícil foi realizá-la, né, os governos, em governos liberais e também em governos do PT, que, na diminuição de recursos, porque tem grande parte dos recursos comprometidos para pagar dívida ou para investimentos em infraestrutura, o que seja, abriram mão dessas bandeiras da cobertura universal em saúde e educação com qualidade. Porque universalizados estão, só não tem qualidade porque não tem recursos e porque a gestão pública também é extremamente deficiente. Então, eu estou apontando alguns problemas para a discussão. O problema federativo, o problema fiscal que está envolvido nisso, a distribuição de competências entre os vários níveis de governo e também o abandono de uma reforma administrativa, que foi impulsionada pelos governos liberais, é, e que o governo do PT retroage em relação a ter um Estado mínimo para fazer só parcerias, mas continua fazendo as parcerias e não tem um projeto para a administração pública. Então, nós temos um problema de desfinanciamento de setores vitais na sociedade e também um problema de má qualidade da gestão e também, claro, da regulação do setor privado em tudo isso. Então, isso vai mostrar os indicadores sociais, por exemplo. A saúde melhora com a cobertura que está tendo, mas a educação, ela universaliza a educação primária e os resultados do PISA, do Brasil no PISA, são deploráveis. Então, a qualidade dos serviços é muito ruim e as pessoas também se podem sair fora do SUS e vão ter um plano privado, que tem a ver com a ideologia de consumo, mas tem a ver também com a dificuldade de acesso e qualidade dos serviços. Eu acho que essas questões estão colocadas aí. E eu terminando dizendo o seguinte, que há uma questão também fundamental no Brasil, que é a questão da violência, que é uma violência acirrada por conflitos no modelo, que o modelo extrativista traz, né, e esses conflitos, e também pela incapacidade de contenção da presença do tráfico e do armado no Brasil quase inteiro. Então, há violências novas que surgem da própria política do Estado, por exemplo, com o deslocamento de pessoas ribeirinhas e tal para construir hidrelétricas, né, e que são políticas de um modelo extremamente autoritário, não participativo, e também há violências que são decorrentes da propriedade da terra, da expansão da mineração, da expansão do agronegócio, mas há violência urbana, né, pela total falta, né, de políticas públicas efetivas que aumentem a qualidade de vida em termos de transporte, em termos de habitação, em termos de educação e tudo, que dê alternativa, saneamento para as periferias urbanas. Então, nós estamos assistindo a um processo de políticas de militarização e de controle, de gestão militarizada da população pobre nas periferias urbanas, né, com o nome de paz, o que é pior ainda, né? Então, é uma violência com outra violência, e, ao mesmo tempo, uma interiorização da violência. Hoje, há uma redução dos homicídios no Brasil e nas capitais e um aumento no interior do país. Então, esse deslocamento da violência é extremamente significativo. Eu esqueci de falar no início que, se nas campanhas dos três candidatos, não apareceu a questão tão forte da sustentabilidade, também não apareceu nos movimentos de junho de 2013. Não tinha ninguém na rua reclamando reforma agrária ou meio ambiente ou, enfim, né, outro, o pós-desenvolvimentismo. O que as pessoas queriam eram serviços públicos de melhor qualidade, né, como e um processo decisório que considerasse as prioridades da população e não dos empreiteiros, com relação à Copa e tudo mais. E essas foram as bandeiras. Então, a sociedade não estava demandando outro tipo de coisa. Há agora um esforço grande da sociedade civil organizada por articular-se novamente através da demanda de uma reforma política, porque sabem que não sai pelo governo nem pelo legislativo, e foi a primeira vez em muitos anos que se constrói esse coletivo, né? Mas há um sentimento de que o que se propunha na redemocratização não era só um modelo de inclusão, era um modelo de transformação. Uma transformação institucional, cultural, política. Deste momento, nós tivemos o orçamento participativo, nós tivemos os conselhos, as conferências, são inúmeras inovações institucionais que representavam a busca de uma transformação da institucionalidade que representasse a possibilidade de construção de uma nova correlação de forças e uma nova cultura política no país. Hoje não se tem isso. O PT já pode até ganhar uma eleição, mas eu estava dizendo que saiu no artigo do Safatli, mas ele não tem mais capacidade transformadora, pelo menos o PT como está hoje. Né? A sociedade nos carece de um projeto de transformador e de atores que possam realmente provocar rupturas. Nós estamos nas margens, fazendo transformações e mudanças nas margens, mas não no essencial. A derrota da ideia do primado dos direitos sociais sobre os direitos de propriedade é uma derrota da nossa busca de contra-hegemonia e como que se implanta uma hegemonia do domínio, né, da propriedade sobre a ideia do direito. A perda da ideia da sustentabilidade, do movimento ambientalista, da força que ele pôde ter em algum momento, também é alguma coisa que se impõe muito fortemente como retrocesso. Tem a ver com a ausência de controle sobre os meios de comunicação e, provavelmente, com os erros das estratégias políticas que nós adotamos. E o Brasil acaba ficando reservado a esse projeto de crescimento, um projeto extrativista, e isso não parece ser alguma coisa que é só possível de ser resolvida ao nível interno do país. Né? Eu me perguntaria quantos de nós hoje deixaríamos de usar satélites da internet, usar computadores de última geração, tudo isso. Eu estava dizendo, o Brasil hoje detém 85% da produção de nióbio do mundo. O nióbio hoje serve para satélites, para a indústria bélica, para navios, para computadores, para cirurgias, para aparelhos de precisão e tudo isso. Vamos abrir mão disso tudo? Será que os europeus e o norte vão deixar de consumir ou usar a sua internet e tudo mais para termos um decrescimento? Ou vamos apenas reclamar que o Brasil está explorando nióbio? Esses são conflitos hoje internacionalizados. Por exemplo, o nióbio é hoje estratégico para a indústria bélica nos Estados Unidos, mas também para outras indústrias do bem. E nós temos, o Brasil detém isso tudo, mas detém e grande parte está debaixo das terras indígenas na Rondônia. E nós vamos explorar, não vamos explorar. Então, há uma investimento. A questão do extrativismo, ela tem a ver com o fato de se reduzir o processo de acumulação a isso, mas tem a ver com os conflitos de interesse, e esses não são apenas conflitos nacionais. Há toda uma discussão da soberania, há uma discussão imperialista, para usar termos um pouco mais antigos, em relação ao que se está extraindo, como se está extraindo e quem tem a capacidade e o poder de definir essas questões soberanas. Eu acho que é isso que está em jogo e a gente deve aprofundar na discussão do extrativismo quando fala disso. Obrigado.